chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. The time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft heute mit einer Axiom-Sendung zum Thema Performing Biographies. Und dieses Projekt, das wir gerade hören, Halleluja, das ist ein Coversong von Leonard Cohen. Und April Gärtler hat diese Coversongs zusammengestellt. Sie hat sehr viele Freunde gefragt und 19 Antworten bekommen. Und diese CD, die ich heute auch hier spiele, die beinhaltet eben diese Coversongs.
Halleluja, 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 Halleluja.
In dieser Axiom-Sendung heute geht es um das Thema Performing Biographies. Das war eine Konferenz, die in Krakau stattgefunden hat. Und in diesem Rahmen habe ich verschiedene Interviews geführt, und zwar einmal mit Wolfram Fischer und mit Peter Ahlheit. Thea Beuth, die maßgeblich an der Organisation der Konferenz in Krakau beteiligt gewesen ist, habe ich jetzt auch interviewt. Und sie spricht jetzt hier in einem Interview über die Konferenz in Krakau. Thea Beuth, du warst auch maßgeblich an der internationalen Konferenz Performing Biographies, Memory and the Art of Interpretation in Krakau beteiligt. Wie ist es zur Idee dieser Konferenz gekommen?
Ja, hallo erstmal. Also die Idee dieser Konferenz eigentlich bei einem kleinen Privattreffen in Glasgow entstanden. entstanden. Das war 2007 und ich habe mich damals mit einigen Wissenschaftlern aus England, außer mir war Brian Roberts, Robin Humphrey und Robert Miller dabei, über die neueste Entwicklung innerhalb der qualitativen Sozialforschung unterhalten. So grob zusammenfassend haben wir damals festgestellt, dass in der letzten Zeit die Frage nach der Identitätsbildung wieder an Bedeutung gewonnen hat und diesmal in Verbindung mit Erwin Goffman und seinem Konzept der Performativität der sozialen Welt.
Ja.
Und so ist auch diese Idee der Konferenz in Krakau entstanden, wobei die Absicht war eigentlich zweierlei. Also auf einer Seite sich die Identitätsherstellung oder Identitätskonstruktionen anzuschauen, die von verschiedenen Künstlern innerhalb seiner performativen künstlerischen Aktivität transportiert werden, aber andererseits auch die Idee der Performativität für die qualitative Sozialforschung als Methode der Recherche, als Methode der Analyse aufzugreifen und damit weiterzuarbeiten, ob wenn wir jetzt ins Feld gehen und als Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen unsere Aktivität der Recherche, der Datensammlung performen im Prinzip, oder aber auch, wenn wir die Ergebnisse unserer Arbeit präsentieren und dann auch mit den Studenten arbeiten.
Ja, und ja, der Feldzugang ist da besonders wichtig. Worin zeichnet sich dann da genau das Performative aus?
Das Performative, da gibt es auch andere, die sich damit besser auskennen, aber im Prinzip geht es ja darum, dass wir ständig unsere Welt interpretieren und reinterpretieren und dabei unsere Rolle performen. Also in unterschiedlichen Situationen nehmen wir unterschiedliche Rollen innerhalb des Sozialfeldes, innerhalb unseren Interaktionen mit anderen Personen, mit Institutionen und so weiter, aber auch mit Privatpersonen in Gruppen. Und da kommt es zu einem bestimmten Prozess, in deren wir uns sozusagen, also unsere Identität in eine bestimmte Art und Weise performen, im Sinne der Herstellung und Wiederreinterpretation in Verbindung oder in Interaktion mit den anderen.
Ja. Und du bist ja gerade in Göttingen, aber du hast auch in Krakau studiert und dadurch kommt es, glaube ich, auch zu der Wahl der Orte dann in Krakau im Rahmen dieser Konferenz.
Wie? Ja, auf jeden Fall. Also meine eigene wissenschaftliche Interesse kommt dabei zurück auf mein Studium im Institut für audiovisuelle Künste an der Jagiellońskiej-Universität in Krakau. Ich habe mich im Hinblick auf meine sozialwissenschaftliche Arbeit jetzt aus der heutigen Perspektive nochmal gefragt, welche Art von Identitäten, die auf biografischen Erlebnissen basieren, von unterschiedlichen Künstlern in ihre Film-, Video- und Fotografiewerken hergestellt werden und transportiert werden.
Ja.
Und zweitens hat mich auch interessiert, in welcher Art und Weise Audiovisualität im methodischen Vorgehen der qualitativen Sozialforschung angewendet werden kann. Dazu gibt es ja auch heutzutage in Deutschland einige Untersuchungen, ob wir jetzt innerhalb der Wissenssoziologie schauen und von Hubert Knoblauch sich die Arbeiten angucken oder in der dokumentarischen Methode von Ralf Bonsack oder innerhalb der Biografieforschung von Wolfram Fischer. Da gibt es schon einiges in Deutschland innerhalb der qualitativen Sozialforschung. Aber es gibt keine Einigkeit darüber, welchen Stellenwert das visuelle Material und das audiovisuelle Material, beispielsweise Fotos oder Videoaufnahmen, innerhalb der qualitativen Methodik hat.
Ja.
Dem wird meines Erachtens nicht genügend darüber reflektiert, dass das audiovisuelle Material ihre eigene Sprache spricht, ihre eigene Semiotik und Semantik beinhaltet. Beispielsweise ist es ja nicht so, dass es egal ist, ob Sie die Kamera bei der Aufnahme einer sozialen Interaktion in eine oder anderen Ecke des Raums hinstellen. Ja? Also die Bedeutungen werden hier unterschiedlich produziert und schon abgesehen davon, dass die Videoaufnahme nicht als eine 1:1 Aufnahme Realität akzeptiert werden kann, soll darüber stärker reflektiert werden, meines Erachtens, dass die Audiovisualität ihre eigene Sprache und Semiotik hat. Und deshalb habe ich auch mich dazu entschieden, bei diesem Kongress mit dem Institut für audiovisuelle Künste weiterzuarbeiten und einige Arbeiten von den Mitarbeitern aus Krakau wurden dort auch präsentiert.
Ja, und es gab ja dann auch eine Ausstellung mit Tomek Sikora, einem Fotografen aus, also einem sehr berühmten Fotografen aus Polen.
Ja, und ja, eine ziemlich spannende Sache. Das war nochmal mit einem dritten Thema, mit dem dritten wichtigen Aspekt dieser Konferenz verbunden und damit der Frage nach dem Memory.
Yeah.
Wir haben ja die Diskussion mit dem Thema der Identitätherstellung in modernen Gesellschaften angefangen. Sprechen wir über Identität im biografischen Sinne, stößen wir sofort auf das Problem des Gedächtnisses. Und wie wir uns unseren Erinnerungen zuwenden. Und im Prozess dieser Zuwendung oder des Erinnerns greifen wir oft auf eine visuelle Stütze sozusagen in Form von Fotos und Videoaufnahmen. Ja. So wurde auch das Thema des Gedächtnisses aufgegriffen von uns und wurde zum dritten Thema der Konferenz. Und wir fanden das spannend, das nochmal damit zu verknüpfen, also nochmal mit anderen künstlerischen Werken zu verknüpfen und damit, wie unterschiedliche Künstler in ihren autobiografischen Werken mit dem Thema Audiovisualität und Fotografie arbeiten.
Yeah.
Hierzu habe ich Tomek Sikora, einer der berühmtesten gegenwärtigen polnischen Fotografen, dazu eingeladen, zu seinem 60. Geburtstag auch nochmal eine Ausstellung zu machen.
Ja, und er hat ja dann auch, auch über seine eigene Migrationsbiografie berichtet. Und
ja,
das war ja dann auch eine sehr gute Verbindung zu der Konferenz.
Ja, das fand ich auch sehr spannend, weil Tomek migrierte, zur Zeit des Kommunismus migrierte er mit seiner Familie nach Australien. Das war ganz kurz vor der Einführung des Kriegsrechts in Polen. Von daher ist seine Biografie eine sehr, sehr spannende, weil es widerspiegeln sich dabei unterschiedliche kollektive Prozesse, also historische Prozesse wie Einführung des Kommunismus, aber auch dann nochmal Kriegsrecht in Polen, Migration, seine Migration und die Migration seiner Familie nach Australien, aber auch das Zurückkommen. Die Familie ist dann zurückgekommen vor einigen Jahren und sie leben jetzt alle in Polen. Und Tomek zu seinem Geburtstag hat auch ein sehr spannendes Buch herausgegeben mit seiner künstlerischen Autobiografie, wo sich gerade diese Motive verbinden, das Motiv des Kollektiven, die Motive der Erlebnisse im Kommunismus und dann aber auch seine künstlerischen Aktivitäten. Also das fanden wir auch alle sehr spannend.
Ja. Und die Migrations- und Biografieforschung hat ja tatsächlich auch sehr berühmte Vorgänger, in dem es eben auch eine polnische Sozialforschung, könnte man sagen, vom Anfang des 20. Jahrhunderts gibt. Tomasz Czerniecki ist ja nach Amerika migriert und hat dann mit Thomas zusammen ein berühmtes Buch über die American and Polish Peasants, über die Polish Peasants in Europe and America geschrieben.
Ja, allerdings, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, weil, wie du das gerade gesagt hast, die erste Studie über die polnischen Migranten und Migrantinnen überhaupt, aber auch die erste und für mehrere Jahre wohl die größte, die sich mit Migrationsprozessen in so einem Ausmaß als großen Handlungsphänomenen in der Verknüpfung mit dem Kollektiven und Individuellen, aber auch in den sich verändernden gesellschaftlichen Ordnungen, also zwischen Polen und Amerika, wurden im Werk von William Thomas und Florian Czerniecki, The Polish Peasant in Europe and America, 1918 wurde das erste Band herausgegeben. Diese dort untersucht. Und Znaniecki war ein polnischer Sozialforscher sozusagen, wenn man, ja, also damals kann man schon von der Sozialforschung sprechen. Und er ist auch migriert, er ist auch nach Amerika gegangen, dort hat er William Thomas getroffen und sie haben sich beide mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Ja. Daher greift auch nicht nur die polnische Sozialforschung, vor allem qualitative Sozialforschung, aber auch die europäische und amerikanische auf diese Tradition zurück von Znaniecki und Thomas.
Ja. Und kann man davon sprechen, also es gibt bestimmt auch, also es gibt ja auch einige polnische Biografieforscherinnen, die sich jetzt auch mit Migrations- und Biografieforschung auseinandersetzen. Wie sollte man jetzt zum Beispiel mit dem Erbe des Kommunismus umgehen in Polen zum Beispiel oder auch in den anderen postkommunistischen Ländern?
Ja, da gibt es auch einige Arbeiten, die zurzeit in Łódź, an der Universität in Łódź entstehen. Die entstehen auch allerdings im Zusammenhang mit der deutschen Tradition, mit der Tradition von Fritz Schütze. Also hier gibt es diese Verknüpfung zwischen Thomas und Znaniecki, aber auch mit der deutschen qualitativen oder interpretativen Biografieforschung insbesondere. Und diese Arbeiten beschäftigen sich allerdings mit den Erlebnissen, mit den kollektiven und individuellen Erlebnissen zur Zeit des Kommunismus. Dabei ist die Frage des Gedächtnisses natürlich auch eine zentrale, weil wir ja auch in unserem Paradigma, im Biografieforschungsparadigma, davon ausgehen, dass wir ständig mit einer Interpretation der Bedeutung, die wir der sozialen Welt verleihen, aber auch mit der ständigen Reinterpretation dieser Bedeutung leben und nicht nur leben, aber auch mit den anderen in unseren sozialen Interaktionen agieren. Das heißt, wir erleben eine ständige Interpretation und Reinterpretation nicht nur unserer eigenen Biografie im Sinne unserer Identität. Wir interpretieren aber auch alle möglichen kollektiven Zusammenhänge und auch kollektive Erlebnisse, die auch mit dem kommunistischen Regime natürlich in Polen sehr stark zusammenhängen.
Ja. Ein weiteres Thema, das wir vielleicht nur ganz kurz anschneiden, ist ja auch gewesen das Verhältnis Holocaust und Erinnerung.
Ja.
Und Krakau liegt ja auch ganz in der Nähe von Auschwitz und hat aber die Wahl dieses des Ortes war jetzt nicht auch an diese Nähe sozusagen geknüpft.
Nein, obwohl das Thema der Erinnerung, das Thema des Holocaust war auch einer der wichtigsten Themen der Tagung. Allerdings hat Krakau eine sehr lange und eine sehr interessante Geschichte, in der die jüdische Gemeinde und Menschen jüdischer Herkunft, die in Polen schon seit über hunderten Jahren gelebt haben und ein Teil der polnischen Gesellschaft auch gewesen sind und immer noch die die Holocaust überlebt haben, immer noch sind. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mit der Geschichte Krakaus insbesondere zu tun hat und dieses Thema wurde auch reflektiert in einigen Sessions.
Ja, und du hast bist an verschiedenen Orten zur Schule gegangen und hast auch an verschiedenen Orten studiert. Wie kommt es dazu, dass du zum Beispiel in Prag und auch in Krakau gewesen bist? Wie hängt das zusammen?
Ja, das ist die Frage sozusagen nach der Verknüpfung zwischen meiner eigenen Biografie und der Forschung, die ich betreibe. Das ist auch so, dass ich aus einer alten Migrationsfamilie stamme. Meine Urgroßeltern beiderseits, also väterliche und mütterlicherseits, sind aus Ukraine und aus Polen nach Amerika ausgewandert. Und das war gerade zu der Zeit, als Thomas und Znaniecki ihre Studie über Polish Peasant in Europe and America America geschrieben haben,
yeah.
Ja, hat das schon auch eine große Bedeutung für mich. Und wenn ich dann die Publikation von Thomas und Zenanitsky lese und die Briefe, die dort publiziert wurden und die von den polnischen Migranten auch geschrieben wurden, dann denke ich natürlich auch an meine eigene Familie. Und meine eigene Biografie ist auch von mehreren Migrationen gekennzeichnet. Ich bin in Polen, in Ostpreußen aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Nachdem erstmal meine Uroma zurück nach Polen gekommen ist und dann sich die Familie in Polen, also eine, die Familie mütterlicherseits ist dann in Polen geblieben und die Familie väterlicherseits ist dann aus der Ukraine 1945 umgesiedelt nach Ostpreußen. Und das war ja auch ein Territorium, was vor 1945 von den Deutschen besiedelt wurde. Das war ein deutsches Territorium. Preußen gehörte für eine sehr, sehr lange Zeit zu Deutschland und nicht zu Polen. Von daher waren wir, also meine Familie war dort als eine Migrantenfamilie angekommen.
Ja.
Dann aber auch nach Tschechien gegangen, zur Zeit des Kommunismus. Wir haben in Prag gewohnt und danach bin ich schon alleine nach Krakau gegangen, um zu studieren. Und dann aus Krakau nach Amsterdam, dann wiederum nach London. Und erst aus London bin ich nach Deutschland gekommen. Von daher ist das auch eine ziemlich lange Migrationsgeschichte, die mit meiner Forschung auch auf jeden Fall zu tun hat.
Ja. Du hast ja auch im Rahmen der Konferenz über ein Forschungsprojekt in Tibet gesprochen.
Ja.
Hängt das dann auch irgendwie damit zusammen, dass du dich zum Beispiel für Tibet auch interessierst, für die Flüchtlinge auch aus Tibet?
Ja, ich beschäftige mich in meiner Forschung mit unterschiedlichen Migranten und mich interessiert vor allem, welche Folgen die Migration und die Flucht als Erfahrung, als biografische und kollektive Erfahrung auf die Menschen hat, aber nicht nur auf die Menschen als Individuen, als soziale Wesen, aber auch auf die Gesellschaften. Von daher, das ist wiederum eine etwas andere Geschichte. Und zwar, ich war vor mehreren Jahren, bin ich dann irgendwann nach Kathmandu verreist und dort habe ich die Flüchtlinge, ein Community von Flüchtlingen aus Tibet kennengelernt und so habe ich mich langsam in diese Flüchtlingsgeschichte auch eingearbeitet und letztendlich bin ich vor 2 Jahren, noch vor den Olympischen Spielen in Peking, nach Tibet gefahren. Das war auch nicht einfach, dorthin zu kommen. Man bräuchte mehrere Visen und dort habe ich so ziemlich, also halb legal sozusagen, also ohne die chinesischen Behörden darüber zu informieren, einige dokumentarische Aufnahmen gemacht von den tibetischen Communities, die dort noch übrig geblieben sind.
Ja.
Und diese Aufnahmen habe ich in einen Dokumentarfilm, sind ethnografisch eingehauchtes Dokumentarfilm gepackt und um damit nochmal die Überreste sozusagen der tibetischen Kultur, die in China unter schwersten Bedingungen und auch unter Folgen von Foltern, die Menschen, die dort geblieben sind, die sind öfter auch in den Lagern, haben mehrere Jahre verbracht. Nichtsdestotrotz, einige von denen haben immer noch, praktizieren sozusagen in ihrem, vielleicht nicht in ihrem Alltag, aber insbesondere bei unterschiedlichen Festen und Festivitäten ihre alten Riten. Und zwar diesen, die mit der tibetischen, ursprünglichen tibetischen Kultur verbunden sind.
Ja. Ja.
Naja, nach den Olympischen Spielen in Peking, welche zu einer Farce für Freiheit und Meinungsfreiheit vor allem und alle Ideen und Ideologien, die mit den Olympischen Spielen verbunden sind, gewesen sind, meines Erachtens, könnte man diese Aufnahmen, die ich gemacht habe, nicht mehr machen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Und vielen Dank.
Ich wünsche auch viel Erfolg bei dem Abschluss dann dieser Arbeit.
Ja, vielen Dank und dir auch. Vielen Dank für deinen Anruf.
Danke.
Don't pick on the things I say, the things I do. To love me with all my faults, the way that I.
Ja, das war das Gespräch mit Thea Boll. Der Sound liegt eben ein bisschen daran, dass es schwierig ist, vom Telefon aus aufzunehmen ohne Hybrid. Aber ich bitte, das zu entschuldigen.
Don't make me over. I wouldn't change one thing about you. Just take me inside your arms and hold me tight and always be by my side. If I'm wrong or right, I'm begging you.
Bei diesem Song ist das Original von Diane Warwick, Don't Make Me Over. Und hier singt es Sleeping States. Ja, das nächste Gespräch konnte ich mit Peter Ahlheit führen, und zwar in Krakau, auf dem Weg von einem Restaurant in sein Hotel. Und wir haben uns leider ein bisschen verlaufen, dadurch dauert das Interview, oder ist das Interview auch ab und zu unterbrochen. Aber ich werde versuchen, diese Teile jetzt des Interviews auch richtig zusammenzubringen. Und es geht eben darum, dass Peter Ahlheit auch einer der Biografieforscher ist, die im Rahmen der Konferenz Performing Biographies vorgetragen haben. Er ist seit 1997 Professor für Pädagogik, eben mit dem Schwerpunkt außerschulische Pädagogik in Göttingen, und auch Forschungsprofessor für Bildungssoziologie an der University of Wales. Gleichzeitig hat er noch einen Lehrstuhl für Erwachsenenbildung an der Ebert-Karls-Universität in Tübingen abgelehnt, lese ich gerade. Oh. Auf jeden Fall hat er Theologie, Philosophie, Soziologie und Pädagogik in Bielefeld, Göttingen, München und Marburg studiert und dann eben sein Studium abgeschlossen mit einer religionsphilosophischen Promotion an der Philipps-Universität in Marburg. Und genau da steigen wir jetzt ein in dieses Gespräch. Und es geht eben darum, am Beginn dieses Gesprächs, wo wir auch anfangen zu laufen durch Krakau, man hört immer so ein bisschen das Laufen, wie er eben zur Biografieforschung gekommen ist.
konnte. Das gab es damals nicht anders. Die Philosophie konnte man nur mit einer Promotion abschließen, aber da ich das in Religionsphilosophie machte und über ein Thema, das A-Religiöse bei Max Weber promoviert habe, konnte ich in gewisser Weise die Philosophie und die Theologie abschließen mit der Arbeit und gleichzeitig natürlich auch in der Soziologie ganz viel machen. Ich habe dann aber nochmal Soziologie fertig studiert und auch in Soziologie nochmal promoviert über Alltagswissen und Klassenbewusstsein. Das war damals. Ja, schlag an.
Marxistisch, gramscianisch.
Sowas, ne? Also ich war mehr so ein unorthodoxer Marxist. Ja.
Und wie sind Sie dann zur Biografieforschung aufgekommen?
Ja, das hat auch ganz viel politische Hintergründe. Also ich habe damals viel gewerkschaftliche Bildungsarbeit gemacht. Und in der besonders bei der IG Metall und in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit war damals so ein marxistischer Ansatz eben ganz selbstverständlich, aber das war immer so ein Marxismus von oben nach unten und die Leute, mit denen wir zu tun hatten in den Seminaren, die konnten im Grunde mit diesen Leitfäden, die da in der IG Metall eben zugange waren, nicht wirklich viel anfangen. Da gab es halt so Leute, die sehr stark funktionärsorientiert argumentierten, die konnten da was mit anfangen, die machten damit auch ihre Gewerkschaftskarrieren, aber die normalen Leute, die aus den Betrieben kamen, die wurden eigentlich nicht wirklich ernst genommen. Und da haben wir uns damals überlegt, mit so einer Gruppe, die damit nicht zufrieden war, wäre es nicht einfach sinnvoll, dass wir uns mal genauer erkundigen, wie geht es den Leuten, was machen die eigentlich?
Ja.
Und da haben wir eben systematisch Ende der 70er Jahre angefangen, die Leute zu befragen. Und zu sagen, wir möchten eigentlich wissen, wer ihr seid, was ihr macht, welche Interessen ihr habt und so weiter.
Ja.
Und so ist es zur Biografieforschung gekommen. Das war damals gar nicht forschungsmäßig angelegt, sondern mehr, um für diese Seminare eigentlich eine vernünftige Basis zu haben und zu wissen, worum es geht. Das ist wieder die falsche Strategie.
Siena ist Solaska.
Dann doch vielleicht die nächste nehmen, also hier rüber gehen und dann hatten Sie nämlich recht.
Okay.
Ja.
Ich habe auch eine Karte.
Nein, ich will es mal alleine schauen.
Gut. Da haben Sie dann also auch schon unter Anleitung, also da gab es Ende der 70er, hat ja gerade auch Fritz Schütze erst angefangen, sich das narrative Interview war dann gerade schon entwickelt als Methode, könnte man sagen.
Ja,
aber das war ja alles noch so in den Anfängen.
Das war total in den Anfängen und es war gar nicht so, der Fritz hat das ja mehr so aus der soziolinguistischen Perspektive herausgemacht, damals seine Promotion noch geschrieben, also Sprache soziologisch gesehen, wie Fritz das immer macht, zwei Bände bei der Promotion und mit dem Kallmeier darüber nachgedacht. Er hat das damals auch erzählt bei diesem Abend, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass die eigentlich ganz zufällig darauf gestoßen sind, dass man damit was machen kann. Die wollten eben diese Gebietszusammenlegung, das war seine Habil-Schrift.
Genau.
Die wollten sie eben da. Und da haben sie erst gefragt und kriegten eben überhaupt nichts heraus.
Ja.
Und dann haben sie plötzlich die Leute einfach erzählen lassen und dann gemerkt, da kommt unheimlich viel raus. Und da werden Sachen dann plötzlich entdeckt, die man normalerweise gar nicht hätte erfragen können.
Ja.
Und da sind sie dann dazu gekommen, dieses narrative Interview. Das war gerade entwickelt, das stimmt. Und wir haben natürlich mit Fritz auch zusammengearbeitet und kriegten dann immer schon Sachen, die noch nicht veröffentlicht waren und konnten die diskutieren in dem Projekt und haben dann an der Uni in Bremen so ein größeres Projekt gemacht. Das war sehr interessant mit zwei Betrieben, die wir verglichen haben, weil wir so die Idee hatten, der eine Betrieb, das war ein kleiner Metallbetrieb in Kassel, zu dem wir so persönliche Beziehungen auch hatten, der hat aber in den 60er Jahren schon Konkurs gemacht.
Ah.
Und das andere war so ein neuerer Betrieb, Klöckner in Bremen. Und so die Idee war, wie kann man mit Leuten, die so traditionell Arbeiter und Arbeiterinnen gewesen sind und welche, die also erst relativ spät zum Beispiel als Friseure oder Köche dann in so einen Betrieb gekommen sind, wie kann man das vergleichen? Das war total spannend.
Ja.
Und also wie opulent dann damals auch die Ansprüche waren, politisch und wissenschaftlich. Wir hatten den Leuten versprochen und haben das auch gemacht, sowohl dem kleinen Betrieb wie auch diesem Klöcknerbetrieb, irgendwie was zurückzugeben, was nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene läuft.
Ja.
Und haben für den kleinen Betrieb eine Betriebsgeschichte, wir müssen links.
Ja. Ja.
Eine Betriebsgeschichte geschrieben.
Ja.
Dies ist nicht die richtige Straße.
Ah,
ja.
Die heißt Dominikanski.
Ja.
Ja.
Und für den anderen haben wir ein kleines Büchlein geschrieben über Schichtarbeit.
Ja.
Und beide Bücher sind ganz erfolgreich gewesen bei den Leuten, mit denen wir gearbeitet
ja,
haben.
Ja, das.
Und außerdem haben wir noch organisiert, das war auch sehr aufwendig, dass die beiden Gruppen...
Ja.
Ja, das ist jetzt akustisch nicht besonders. dass die beiden Gruppen, mit denen wir Interviews gemacht haben, sich wechselseitig kennenlernen.
Ah.
Und haben mit denen so Seminare gemacht, mehrfach
ja.
auch. Hatten auch genügend Förderung, um das zu können.
Ja.
Und das war auch das war sehr spannend. Die haben sich dann wechselseitig erzählt, wie das in der Kindheit
war. Ah. Mein Zettel. Entschuldigung.
Ja, ja. Welche Spiele die gespielt haben, dann konnten sie sich sofort darüber verständigen, weil wechselseitig Leute
ja.
in neue Heimatwohnungen wohnten, welche
ja.
Probleme da entstanden und so.
Ja.
Das war alles sehr witzig.
Ja.
Ja. Das war unser erstes Projekt und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Da sind auch wissenschaftliche Bücher drüber entstanden.
Ja. Dann waren Sie auch an der Institutionalisierung in der Biografieforschung dann mitbeteiligt.
Ja, das stimmt. Also ich gehöre zu den Initiatoren in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, genau, mit Kohli, auch mit Wolfram Fischer, der
ja.
auch dabei war, mit Fritz Schütze.
Ja.
Und nee, die war da noch nicht dabei.
Ah.
Ja. Wer war noch dabei? Ah ja, der Fuchs Heinrichs, oder Fuchs hieß er damals, Werner Fuchs.
Ja.
Genau. Mhm. Ja.
Und ja, war das schwierig, das bei der DG? Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel Kunstsoziologie gibt es noch gar nicht.
Naja.
Obwohl man das ja eigentlich international ganz selbstverständlich hat. Und Biografieforschung war wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer. Oder wie war das?
Nee, also erstaunlicherweise nicht, denn es gab ja damals so eine. Ja, fast kann man sagen, so eine Bewegung, die von Amerika her kam, dass plötzlich qualitative Soziologie eine bestimmte Bedeutung bekommt. Und in dem Kontext konnte sich ja die Biografieforschung auch ganz gut etablieren. In Deutschland war Bielefeld so die Universität, die das am intensivsten betrieb. Also Mattes, dessen Schüler Schütze ja auch ist, der hat da eine ganze Menge... Er war selber als Protagonist gar nicht so entscheidend, also seine Leute waren wichtiger als er selber, aber der hat einen gewissen Raum gelassen und dadurch auch in der Tat also DFG-Forschungen ermöglicht. Auch wir in Bremen haben eine Reihe von DFG-Projekten akquirieren können, darüber das ging. Aber was Sie jetzt gerade fragen mit der Etablierung, das war ja eher erstmal auf der Ebene der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.
Ja.
Da musste eine Sektion gegründet werden.
Ja.
Das war auch ein Stückchen Voraussetzung dann in der DFG. Und in Zeitschriften und,
ja.
und so irgendwas zu machen.
Ja.
Und das geschah eben am Anfang der 80er Jahre. Genau.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und jetzt, auch innerhalb der Biografieforschung, es kommt ja nicht nur darauf an, dass man ein Interview auf eine bestimmte Art und Weise führt, sondern es geht ja auch immer darum, dass man einen Fall auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt, eine Vorgehensweise.
Ja. Na gut, also auf der einen Seite hat man natürlich sich an diejenigen oder man hat mit denen zusammen diskutiert, die da überhaupt Forschungserfahrungen entwickelt hatten. Das waren Fritz, das war auch Wolfram, das waren wir in Bremen und so.
Ja.
Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Wir gehen mal ein bisschen da runter, damit ich zum
ja.
Blick bekomme,
ja.
ob wir an der richtigen Ecke sind. Aber ich glaube schon, dass wir das
ja.
sind.
Ja,
müssen wir eigentlich sein. Auf der zweiten Ebene ist es mir immer ein bisschen darum gegangen, unsere Gruppe auch, ja, mit der ich zusammengearbeitet habe, dass wir nicht Schulen bilden. Also wir wollten
über die Straße.
Ich glaube, wir sind richtig.
Ja, dass man keine Schule bildet.
Nee, das wollten wir eigentlich nicht.
Ja.
Sondern, also die Erfahrung, die wir auch gemacht hatten, dass wenn man so strikt nach irgendwelchen Schulen geht oder so, eigentlich wenig Vorurteile davon.
Mhm. Nee, jetzt bin ich das. Und?
Nee, ich bin wieder skeptisch. Okay, ist es nicht. Da bin ich gestern falsch gesagt.
Ja.
Das hat einmal damit zu tun, dass mich eben die Frage mit der Biografie oder so nicht mehr nur so aktuell soziologisch interessiert hat, sondern auch historisch interessiert hat. Also die Frage, wann ist es eigentlich dazu gekommen, dass Leute sich auf eine bestimmte Weise in unserem Kulturkreis biografisch artikulieren können. Und die Feststellung, dass das gar nicht so lange her ist und relativ jung ist, die ist ja nicht so ganz neu. Wir wollten das aber genauer wissen und das war für uns auch eine Frage, wie man zum Beispiel, weil ich ja Soziologe und Erziehungswissenschaftler bin und in dem Bereich eben auch forsche,
ja,
wie das mit der Veränderung des Erziehungsbegriffs, also der Idee, dass Kinder anders erzogen werden müssen oder so, verbunden werden kann. Und da haben wir uns dann in einem Projekt beschäftigt mit der Frage, wie ist das in den letzten drei Jahrhunderten gewesen und uns dann eben keinen biografischen Interviews, sondern Autobiografien zugewandt.
Ja.
Und uns Autobiografien am Ende des 18. Jahrhunderts, Autobiografien an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, also am Ende des 19. Jahrhunderts, und eben noch ein Jahrhundert später angesehen und miteinander verglichen.
Ja.
Und dann unter bestimmten thematischen Fragestellungen etwas genauer geguckt, wie sich das verändert. Eine Fragestellung war, wie verändert sich das Verhältnis zur Ästhetik, weil sich das anbot. Also viele von den Autobiografien seit dem Ende des 18. Jahrhunderts sind von Menschen geschrieben, die Schauspieler sind, die Dichter sind, die Musikanten sind oder so. Und das Ästhetische spielt eine eigenwillig große Rolle dabei.
Ja.
Und das Buch, auf das Sie eingehen, ich glaube 2006 ist das erschienen.
Oder 2006, kann auch sein.
Das hat sich nun genau mit solchen Autobiografien beschäftigt, die das Ästhetische durchaus als eine wichtige Form der eigenen Identität in den Mittelpunkt stellen.
Ja.
Und wir machen jetzt gerade ein Buch fertig, das sich mit einer zweiten Fragestellung beschäftigt, nämlich mit Aufsteigern. Das ist auch ganz spannend. Also Leute, die am Ende des 18. Jahrhunderts Aufsteiger waren, die am Ende des 19. Jahrhunderts Aufsteiger waren und auch...
Aufsteiger in welchem Sinne?
Soziale Aufsteiger. Und natürlich meistens Bildungsaufsteiger, klar.
Ja.
Da ist das Ästhetische nicht so wichtig, tritt zurück. Die ganze Energie wird verwandt darauf, wie man das überlebt, dass man sozial aufsteigt. Und das sind immer Leidensgeschichten eigentlich, aber auch sehr interessant und werfen ein gewichtiges Licht auf die umgebende Gesellschaft. Wie geht die eigentlich mit Leuten um, die nicht in ihrem Stande bleiben, wie das die vormoderne Gesellschaft ja eigentlich erwartet?
Ja.
Und das sind oft sehr, sehr repressive Bedingungen, die mit ihnen passieren, die so diesen ästhetischen Biografien, Autobiografien, naja gut, wir haben ja da zum Beispiel, wir haben auch einige interpretiert, wo man das Leiden auch in den ästhetischen Autobiografien ganz gut erkennen kann.
Ja.
Und das sind dann quasi auch Leute, die mit Ästhetik zu tun haben, aber gleichzeitig auch Aufsteiger sind. Zum Beispiel der Anton Reiser, der spielt ja in dieser in diesem Buch eine große Rolle.
Ja, ja, das stimmt.
Genau.
Und inwiefern ist dann, also die Autobiografie, das Selbstschreiben der, des eigenen Lebens, das zeigt ja auch schon ein Ansteigen von Reflexivität.
Genau.
Und wie macht sich das in den Biografien, in den Autobiografien, wie zum Beispiel in Goethes Wahrheit und
Dichtung und Wahrheit?
Dichtung und Wahrheit. dann bemerkbar oder was ist denn da auffällig geworden?
Naja, ich meine, Goethe ist immer so eine Figur, die natürlich klassischerweise zitiert wird, aber dann ihrer Zeit unendlich voraus ist. Wenn man genau hinsieht, dann ja. merkt man ja schon, dass es einerseits sicherlich also rein sprachlich und von der Form her wirklich der Zeit voraus ist. Andererseits aber auch bestimmte Elemente enthält, die durchaus auf die Zeit verweisen. Also Goethe hat es nötig, dann sich selber eben auf eine Weise in den Mittelpunkt zu stellen. Bereits bei seiner Geburt ist die Konstellation der Gestirne auf eine Art und Weise auf ihn selber verweisen, dass man auch sehen kann, bei aller Reflexivität, so diese ungeheure Konzentriertheit auf die eigene Person ja. lässt eine Reflexivität vermissen, die ihn selber auch in den Kontext seiner Zeit stellt.
Ja.
Das ist bei Goethe gar nicht so doll entwickelt, wie das bei anderen sehr viel stärker entwickelt ist. Die Sensibilität, den eigenen ja. Kontext wahrzunehmen und damit die ja. eigene Begrenzung zu sehen,
ja.
ist bei Anton Reiser deutlich intensiver
ja.
entwickelt und auch ästhetisch anders verarbeitet und ausgedrückt. Also Goethe ist einfach so eine Gestalt, so eine Großgestalt, dann, die man nicht ganz in den Kontext stellen darf. Und das haben wir auch ganz bewusst sehr zurückgenommen, nur hineingenommen, dass man so ein bisschen so ein Maß sieht. Aber man kann ihn selber auch relativieren. Ja, wenn Sie nach der Reflexivität fragen, dann entdeckt man eben eigentlich ganz schön, dass dieses Phänomen, eine eigene Biografie zu haben,
ja.
offensichtlich in den verschiedenen Zeiten nicht nur literarisch, sondern ja. auch reflexiv unterschiedliche Formate entwickelt.
Ja.
Dass man so ein vormodernes Format ganz deutlich unterscheiden kann von einem klassisch modernen Format
ja.
und dann auch von einem nachmodernen Format beispielsweise. Also dass für das vormoderne Format zum Beispiel sehr wichtig ist,
ja.
dass sich jemand in seinen Kontexten identifiziert. Man kann das wunderschön dann auch in der bildenden Kunst nachvollziehen. Wenn man in das Rijksmuseum in Amsterdam geht und sieht, in Holland ist das ja sehr früh,
ja.
die Bürger sich selber darstellen, dann findet man, dass auf der einen Seite dieses Selbstbewusstsein des entstehenden Bürgertums schon fantastisch ästhetisch ausgedrückt ist. Auf der anderen Seite merkt man aber auch den Stereotyp. Alle
ja.
stellen sich auf die gleiche Weise dar.
Ja.
Das heißt, sowas wie Individualität ist
ja.
noch gar nicht entwickelt ästhetisch.
Ja.
So ist das auch in den Autobiografien der Vormodernen.
Ja.
Auch da ist sowas wie das Besondere der eigenen Individualität
ja.
noch nicht wirklich entwickelt. Das entsteht dann in der klassischen Moderne zunächst, aber als sehr leidvolle Erfahrung. Man merkt, man hat eigentlich keine Kontexte mehr. Man wird aus etwas herausgerissen.
Ja.
Man macht eine Reise, bei der man gar nicht weiß, wo man ankommen wird. Und das Wabbel.
Ja.
Dann müssen wir nach rechts, wurde gesagt, ne?
Ja.
Okay, dann gehen wir nach rechts. Diesen Engel waren wir schon mal, ne?
Den gibt es häufiger.
Ach, okay. Das kann sein.
Das ist, glaube ich, so eine Art Aktion mit dem Engel.
Ja, ja.
Der steht vor allen Denkmälern oder jetzt interessanten Bauten.
Und in der klassischen Moderne entsteht dann, also besonders im 19. Jahrhundert, am Ende des 19. Jahrhunderts.
Gibt es diese Straße? Ach, das ist die Krotzka. Jetzt sind wir in der Krotzka. Ja, ja, diese Straße.
Ja. Aber da würde ich Ihnen spontan sagen, genau der müssen wir in diese Richtung kommen.
Ja, das letzte Stück des Weges mit Peter Ahlheit geht dann gleich weiter.
Down and cry. Oh. by, and she's got eyes of the bluest sky, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see.
Ja, dieses Stück Sweet Child O' Mine von den ganzen Roses wurde jetzt gesungen von den Taken by Trees. Ja, und bevor wir jetzt gleich weitermachen, machen wir so weiter, dass ich erst noch mal kurz etwas sage. Und zwar mit Peter Eilheit habe ich gerade eben über das Buch gesprochen, Autobiografie und ästhetische Reflexivität. Und in diesem Buch wird eben die zunehmende ästhetische Reflexivität in Bezug eben auf niedergeschriebenen Autobiografien aus dem 19. Jahrhundert thematisiert. Und ab 15 Uhr geht es dann weiter mit dem Gespräch mit Peter Ahlheit. Und ein Download dieser Sendung und auch der Gespräche kann man dann eben auf meiner Webseite finden unter fehe.org, also fehe.org unter Axiom, wo es dann auch noch mehr Informationen gibt zu der Konferenz Performing Biographies, Memory and the Art of Interpretation. Nachdem ich also mit Peter Ahlheit auch an der Waffelburg vorbeigelaufen bin, geht es dann eben auch weiter am Fluss entlang und bis zu dem Ort, wo wir dann das Gespräch beenden. Bis gleich.
Just like it ought to be. I'm gonna stop wasting my
Der Sad Song von Lou Reed. Jessica Coley hat ihn interpretiert. Und jetzt